ARD.
Es ist wirklich so, die meisten Männer haben keine Ahnung, wie eine Vulva, Vagina, Klitoris aufgebaut ist und was man damit anfängt. Da muss ich irgendwie auch unser Bildungssystem an die Nase fassen. Du kannst mir nicht sagen, dass ich irgendwie top of my game bin und fit genug bin, um einen Menschen neben mir in der Hand zu haben, nachdem ich 20 Stunden nichts gegessen habe, gar nicht geschlafen habe und gerade so stehen kann. Weil das Gesundheitssystem und unser Bildungssystem einfach nicht geschissen bekommt, suchen Leute Rat im Internet, was ich nicht verwerflich finde. Was ich extrem verwerflich finde, ist Menschen, die diese Angst und die Furcht und diese Lücke ausnutzen, um daraus Profit zu schlagen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Wann hast du zuletzt mit einem Arzt oder einer Ärztin über Sex gesprochen? Über deine Orgasmen? Die meisten Menschen nie. Mein heutiger Gast sagt, das ist ein Problem. Dr. Mertcan Uzundur ist Frauenarzt und hat hunderttausende Follower auf Instagram und TikTok. Dort antwortet er auf Fragen, die viele sich gar nicht trauen zu stellen. Und er spricht aus, was in Arztpraxen und Krankenhäusern schiefläuft. Und zwar nicht nur für Frauen.
Willkommen zu Ups! Die Verhütungspannenshow. Das Einsetzen einer Spirale kann extrem schmerzhaft sein. Neue Leitlinien fordern nun endlich adäquate Schmerztherapie, bessere Beratung und individuelle Begleitung. Aber wieso denken wir erst jetzt daran, diese Schmerzen überhaupt ernst zu nehmen?
Mertcan hat selbst in Kliniken gearbeitet und festgestellt, nicht jeder kann im Krankenhaus gesund werden. Manche werden da erst krank. Er selbst auch. Wir reden heute darüber, was im deutschen Gesundheitssystem schiefläuft, aber vor allem, was du konkret tun kannst. Wie du im Netz verlässliche Informationen und unseriöse Quellen unterscheidest, warum dein Arzt oft zu wenig Zeit für dich hat und wie du trotzdem bekommst, was du brauchst. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Dr. Mertcan Uzundur.
Mertcan, ich muss damit anfangen, dass ich heute Vormittag schon so eine ganz komische Beobachtung gemacht habe an mir selber. Ich finde nämlich meine Fragen nochmal durchgegangen und habe gemerkt, dass ich mich für manche irgendwie sogar schäme, fast wie manchmal vor so einem Arztbesuch, weil ich denke, Moment, kann ich das jetzt wirklich fragen? Und dann gedacht habe, hey, genau darüber wollen wir ja unter anderem reden. Warum passiert mir das jetzt, obwohl ich mich so gut auf dich vorbereitet habe und weiß, dir ist, glaube ich, wirklich keine Frage zu doof, oder?
Eva, das ist ein Safe Space. Alles, was wir hier heute besprechen, das bleibt in ärztlicher Obhut. Wir müssen nichts davon teilen, außer alle, die zuschauen. Aber auch das, ne, nur womit du dich wohlfühlst.
Wie war das denn? Lernt man eigentlich in der medizinischen Ausbildung als Arzt oder Ärztin, anderen Leuten diese Scham zu nehmen?
Nein, leider nein. Das finde ich ganz, ganz traurig auch. Da habe ich gestern noch mit einer Freundin drüber geredet, dass ganz viele Sozialkompetenzen und irgendwie Empathie und ja, auf Augenhöhe mit Leuten zu reden, kommt sehr, sehr zu kurz leider. Sowohl im ärztlichen Beruf aufgrund von Zeitmangel, Personalmangel und allem, was dazugehört, aber auch im Studium. Es gab langsam Ansätze, als ich studiert habe, das ein bisschen besser zu machen. Aber das ist, finde ich, eigentlich das Allerwichtigste an unserem Job, zu sagen, ey, da sitzen Menschen vor dir und nicht irgendeine PatientInnenakte und ein interessanter Fall oder irgendwas, sondern das sind Menschen, denen du bitte auf Deutsch, auf einer verständlichen, einfachen Sprache einfach mal die Sorgen nimmst und erklärst, was da los ist.
Mhm. Erinnerst du dich so, oder was ist deine früheste Erinnerung an eine medizinische Behandlung oder ein Krankenhaus, also lange bevor du selber Arzt warst?
Gute Frage. Ich habe selber wenig Bezug zum Gesundheitssystem gehabt, muss ich sagen. Als Kind, das war auch gar nicht irgendwie mein Kindheitstraum oder so. Meine Schwester wollte immer Ärztin werden und ich habe der das ein bisschen geklaut. Als ich gemerkt habe, ich werde doch keine 2,10 Meter groß, um Basketballer zu werden. Schade.
Umgeschwenkt.
Genau. Und ich muss sagen, von mir selber habe ich das wenig gehabt, aber meine Mutter war in der Türkei, Krankenschwester. Und die hat das irgendwie wahrscheinlich weitergegeben an uns. Meine Schwester ist jetzt auch fast fertige Ärztin. Irgendwie ist da was rübergegangen, von der anderen Seite gar nicht, weil mein Vater kann wirklich nicht mal das B von Blut hören und dann kippt er um. Das ist genau das andere Extrem.
Aber glaubst du, dass dann, oder, also ich habe bei der Vorbereitung einen Satz von dir gelesen, der mich irgendwie im ersten Moment total entgeistert und dann die ganze Zeit begleitet hat. Du hast nämlich in einem Artikel mal geschrieben, und jetzt zitiere ich, in Wahrheit haben nicht alle Menschen die besten Voraussetzungen, um im Krankenhaus gesund zu werden. Und ich bin darüber richtig gestolpert, über diese Formulierung, weil ich dachte, hä, das Krankenhaus ist doch genau dafür da, dass man gesund wird. Erinnerst du dich an die Situation, in der du das realisiert hast, in der du gemerkt hast, das funktioniert aber längst nicht immer und längst nicht für alle?
Ich glaube, das war kein einzelner Moment, wo ich gedacht habe, aha, wow, sondern immer wieder kleinere Momente, wo ich gemerkt habe, okay, es zieht sich durch. Es ist eine Kontinuität, dass die allermeisten Personen, würde ich jetzt mittlerweile sogar sagen, also die Mehrheit der Menschen wird im Gesundheitssystem benachteiligt. Weil unsere Gesellschaft besteht nun mal aus Frauen, die benachteiligt werden in der Gesundheitsversorgung. Flinter, queere Menschen, migrantisierte Menschen, Menschen mit Behinderung, das sind alles Personengruppen, die es einfach statistisch bewiesen auch schlechter haben und schwerer haben, eine faire Gesundheitsversorgung zu bekommen. Und anhand dieser Personengruppen und Beispiele habe ich dann zu Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit immer wieder gemerkt, da ist eine große Diskrepanz und da ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, dass ich das Gefühl habe, wow, da passiert jetzt was unfair ist, was ja selbst Kinder schon verstehen und checken. Du hast irgendwie bessere Chancen als ich, warum? Das ist unfair. Sondern dass sich das durchzieht anhand der Strukturen und anhand der Systeme, wie sich die Medizin und die moderne Medizin irgendwie aufgebaut hat. Und das versuche ich so ein bisschen zu ändern und zumindest zu thematisieren.
Kannst du mal ein Beispiel dafür geben? Also was sind das für Systeme, die dann so ja, diskriminierend wirken?
Das ist zum Beispiel, wenn wir auf das Thema Rassismus gehen, dass zur Kolonialzeit Medizin und vermeintlich anatomisches Wissen und Biologie und Wissenschaft eigentlich nur instrumentalisiert wurde, um zu legitimieren, also um zu sagen, hey, das, was wir da machen, wir gehen in andere Länder und Kontinente und rauben den Menschen das, was sie haben, begründen wir dadurch, dass wir sagen, das sind aber rein biologisch gesehen, wissenschaftlich gesehen, sind das nicht Menschen wie wir. Die stehen unter uns. Und da sind halt Regierungen und Mediziner, und damals gab es nur Männer, sind dann Hand in Hand gegangen und haben gesagt, wenn ihr Fachzeitschriften schreibt und Artikel schreibt darüber, dass diese Menschen sowieso nicht so viel wert sind wie wir, dann können wir viel besser begründen, dass wir denen etwas wegnehmen. Und das hat sich dann immer weiter durchgezogen, dass immer noch bis zu 60% der Menschen, die hier in Deutschland leben, glauben, dass es Rassenunterschiede zwischen Menschen gibt. Frauen, auch ein riesen Beispiel, dass man früher gesagt hat, ey, stellt euch einfach nicht so an, wird ja immer noch teilweise gesagt. Aber dass Männer und die Kirche zusammen agiert haben, um zu sagen, wie kriegen wir Frauen, die studieren wollen, Frauen, die arbeiten wollen, Frauen, die ein Wahlrecht haben wollen, wie kriegen wir die leiser, indem männliche Forscher und männliche Ärzte gesagt haben, ja, die sind gar nicht zurechnungsfähig, weil deren Gebärmutter wandert durch den Körper. Die geht dann vom kleinen Becken, geht die dann bis zum Gehirn oben, blockiert da irgendwelche Denkprozesse und dann nennen wir das Ganze Hysterie, was ja absoluter Quatsch ist. Und leider ziehen sich solche Sachen immer noch teilweise durch, nicht nur in unseren Köpfen, heißt, wir müssen viele Sachen einfach verlernen, was Gesundheit und was auch einfach uns Gesellschaft angeht, sondern die sind auch noch fest manifestiert. Es gibt so Tools, in die man Werte und die Fragen, die man den PatientInnen gestellt hat, reingibt. Zum Beispiel, wo man ein und dieselben Werte reingeben kann von zwei PatientInnen, die zum Beispiel eine Lungenerkrankung haben oder
also
eine
Nierenerkrankung haben. Also so Körpermesswerte, ne?
Genau, Körpermesswerte. Und dann gibt es so einen kleinen Haken über die Ethnie und über die vermeintliche Rasse dieser Person. Und wenn man das anklickt, dann ist es, vor allem in den USA wird das noch genutzt, dann ist es so, dass die Person, die körperlich genau dieselben Symptome und dieselben Messwerte hat, genau gleich groß und gleich schwer ist, dann als vermeintlich gesünder eingestuft wird als nicht weiße Person und dann weniger Behandlung bekommt, weniger Medikamente, weniger Diagnose, einfach nur, weil man dieses Häkchen da gesetzt hat, was aus einer historischen und nicht aus einer wissenschaftlichen Ecke kommt.
Krass. Vielleicht musst du noch einmal kurz für alle, die uns jetzt zuhören, sagen, was genau arbeitest du im Alltag?
Wo arbeitest Stimmt, wir du sind richtig Arzt? Reingestartet.
Sorry, aber das sag jetzt auch an mir, wir sind voll reingeprescht.
Aber finde ich besser. Genau, was geht? Ich bin Merci. 22 habe ich mein Medizinstudium abgeschlossen und habe davor schon ein bisschen in der Gynäkologie gejobbt und gemerkt, es ist ein extrem facettenreiches Fach von Geburten über Hormone. Ich operiere super gerne über PatientInnenkontakt und in den ersten Wochen schon tatsächlich, muss ich sagen, habe ich gemerkt, wie extrem politisch das auch ist. Nicht nur unser gesamtes Gesundheitssystem, sondern vor allem die Gynäkologie und vor allem das, was sich gerade tut und tun muss noch. Schauen wir auf Schwangerschaftsabbrüche, schauen wir auf queere Rechte, schauen wir auf Endometriose, auf fehlende Forschung. Und ich fand es erschreckend, wie niemand wirklich massentauglich darüber geredet hat. Und habe aus meinem Wohnzimmer vor 2,5 Jahren gestartet, Videos dazu zu machen. Zum Glück hat das ein bisschen Anklang gefunden und ich mache das sehr, sehr gerne.
Und das heißt, jetzt machst du gerade nur noch Creator und bist gar nicht mehr auch in der Klinik oder arbeitest du auch noch als Arzt?
Bis Januar diesen Jahres habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet, die letzten 3 Jahre und mache jetzt eine kleine Pause, weil ich einen kleinen, cuten Burnout hatte.
Oh, okay. Krass, ja. Aber das, vielleicht kommen wir darauf gleich auch noch zu sprechen. Oder zumindest habe ich dazu auch so ein paar Gedanken. Aber ich glaube, viele Leute, die uns jetzt gerade wahrscheinlich zuhören, fragen sich, warum wird ein Mann Frauenarzt? Und darauf gibt es bestimmt auch ganz viele verschiedene Antworten. Welche ist denn deine persönliche?
Ich sage erstmal meine liebste Antwort und das ist, warum nicht? Am Ende des Tages müssen wir mit vielen Denkmustern und Stigmata, glaube ich, brechen, um auch wegzukommen von patriarchalen Strukturen. Und dazu gehört auch zu sagen, ey, wir dürfen auch Allies haben, wir dürfen auch männliche Ärzte haben und das kriege ich auch als Feedback von ganz, ganz vielen, die nicht nur irgendwie meine Behandlung toll fanden, sondern auch aus dem Internet. Hauptsache, die Leute fühlen sich wohl. Hauptsache, es geht darum, auf Augenhöhe zu kommunizieren und einen Safe Space zu schaffen. Und da ist eigentlich egal, welches Geschlecht da ist.
Und jetzt muss ich gerade dran denken, kennst du diese Umfragen, die einem manchmal auf Instagram so begegnen, so Videos, wo Frauen Straßenumfragen unter Männern machen und dann fragen, wie viele Tampons braucht eine Frau während ihrer Periode?
Ich liebe oder das.
Warum gibt es verschiedene große Tampons? Und so viele Männer wissen einfach nicht Bescheid. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn du ein absoluter Bescheidwisser in diesem Feld bist, ändert das deine Beziehung zu Frauen oder wie du mit Frauen auch in deinem Alltag umgehst? Abseits, ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel gerade in einer Liebesbeziehung bist, bist du dadurch, glaubst du, ein anderer Partner auf irgendeine Weise?
Also ich würde mir wünschen, dass es so ist, weil sowohl auf einer rein körperlichen Ebene ist es einfach, wie du auch schon sagst, diese Videos, das ist ja lustig, aber auch sehr, sehr traurig, finde ich, weil das ist Basic Biology. Es ist wirklich so, die meisten Männer haben keine Ahnung, wie eine Vulva, Vagina, Klitoris aufgebaut ist und was man damit anfängt. Und da muss ich irgendwie auch unser Bildungssystem an die Nase fassen und sagen, wenn wir Menschen trennen, wenn wir Kinder trennen und nur das eine den einen beibringen, müssen wir uns nicht wundern. Und dass die Arbeit in der Gesellschaftsform, in der wir leben, im Patriarchat, einfach bei den Frauen und bei gebärfähigen Personen übrig bleibt, weil es ist fucking bequem als Mann zu leben in Deutschland oder generell im globalen Norden. Es ist ganz, ganz einfach zu sagen, ich habe Privilegien und ich werde mich damit nicht befassen. Und ich habe irgendwie das Glück gehabt, jetzt in diese Nische zu rutschen, dass ich sowohl aus meiner fachlichen Expertise sehr viel über den weiblichen Körper weiß, als auch ja diese Aufklärungsarbeit über Feminismus und antipatriarchale Strukturen mache, was mir die Augen geöffnet hat, wie sehr männlich auch ich sozialisiert wurde und was für Stigmata ich in meinem Kopf hatte und immer noch verlernen muss teilweise. Und ich hoffe, das kommt auch rüber bei allen Personen, mit denen ich sowohl romantisch als auch sexuell in Verbindung gehe, dass ich ein sichererer und wohlwollenderer und empathischerer Mann bin, hoffe ich einfach nur. So, wir sind alle nicht perfekt, wir können es einfach nur versuchen.
Wo merkst du, dass bei dir so Stigmata durchkommen, wenn du das gerade so beschreibst?
Großes Thema. Ich finde, bei mir ist das Ding, ich bin muslimisch erzogen worden von meinen Eltern. Sowas wie Sexualität und Intimität war einfach ein Tabuthema. Darüber wird nicht geredet. Und ich muss sagen, dafür, dass ich das hauptberuflich teilweise mache und auch im Internet aufkläre über Sexualität und Body Positivity und Selbstliebe und sowas, ist das ein Thema, was ich gerade selber erst seit ein paar Monaten aufarbeiten kann, weil das für mich einfach so Druck und schambehaftet trotzdem war, was sich komisch irgendwie anhört, weil ich so ein offener Mensch so bin. Und ja, alles rund um Männlichkeit, Weiblichkeit, das hinterfrage ich auch gerade. Und das sind so Sachen, wo mir feministische Literatur, aber auch so die Diskriminierung, die weiblich gelesene Menschen erleben und schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erlebt haben, mir eine ganz, ganz tolle Perspektive gibt, zu sagen, ich verstehe viele Menschen und deren Lebensrealität viel besser, kann aber für mich auch viel daraus schöpfen und meine eigene nicht nur Sozialisierung hinterfragen, sondern was bedeutet es für mich, männlich zu sein? Muss ich überhaupt männlich sein? Was bedeutet es, dass wir überhaupt diese Kategorien haben? Und das finde ich super, super spannend, muss ich sagen.
Was würdest du denn einem Mann raten, der jetzt sagt, okay, ich habe nicht ein gynäkologisches Medizinstudium gemacht, aber will ein, keine Ahnung, besserer, aufmerksamerer Partner sein oder auch nur Freund für Freundinnen oder Sohn, was auch immer. Wo fängt man an?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, das ist der erste tolle Schritt zu sagen, okay, wow, da ist etwas, was ich noch lernen kann und da sind Sachen, die ich verlernen kann. Wenn man von selbst als Mann so diesen Impuls bekommt und sagt, ich möchte etwas verändern, das ist schon mal das Schönste. Das ist der erste Schritt und so kommen wir auch nur zusammen. Nicht indem wir sagen, alle Männer sind scheiße und wir hassen Männer, sondern zu gucken, okay, wie können wir es ändern? Und da ist die Verantwortung halt auch wirklich bei Männern. Und wenn der erste Schritt ist zu realisieren, oh wow, ich habe Lücken und ich könnte was besser machen, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, einfach mal zu fragen, die Menschen und weiblich gelesenen Personen im Umfeld zu fragen, hey, wie sieht's aus? Was könnte ich besser machen? Hast du Tipps? Hast du Lektüre? Was ist deine Lebensrealität? Ich möchte erstmal einfach nur zuhören und verstehen. Und wenn man da merkt, wow, das ist etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Leute, es gibt 1000 Bücher dazu, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt ganz, ganz viel, wo man wirklich niedrigschwellig sich hocharbeiten kann. Weil das ist auch ein großes und ein scary Thema teilweise, wenn man darüber nicht Bescheid weiß, wenn man dann sagt, okay, ich habe keine Ahnung, was mir fehlt und dann konfrontiert wird mit Wörtern wie intersektionaler Feminismus, queer-feministischer Kampf und Flinter. Und dann ist man so, ja, ich bin raus, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich verstehe, dass es Angst macht. Es ist eigentlich nur im Sinne von, wir wollen uns alle nur mehr lieb haben und wohlwollender miteinander sein. Und wenn man das im Hinterkopf behält, finde ich, ist der Druck so ein bisschen auch raus.
Ja, ich bin auch richtig gespannt. Wir können ja bei manchen Tools bei Podcast-Analyse so sehen, wie viele Männer und wie viele Frauen vermeintlich eingeschaltet haben, wie das für diese Folge sein wird. Ne? Ob dann männliche Hörer vielleicht sagen, ey, hör, der Frauenarzt, der erzählt ja gar nichts für mich. Oder ob die jetzt gerade genau deshalb bei der Stange sind. Und ich habe mir gerade gedacht, Mercan, es finde ich ja krass, dass du sagst, selbst du arbeitest dieses Thema Sex erst seit ein paar Monaten oder seit kurzer Zeit für dich auf, obwohl du dich... Also ich hätte gedacht, krass, spätestens wenn man sich so intensiv mit Anatomie in der Uni auseinandersetzt, kommt das dann. Aber dann lass doch mal da reingehen, weil dann schämen wir uns beide ein bisschen vielleicht. Perfekt. Ich habe nämlich im Vorfeld auch nochmal so viel Zahlen nachgeguckt, weil du hast eben schon ein paar Sachen genannt, es gibt so viele Felder, die irgendwie Frauen, medizinisch und so weiter auch Debatten sind oder immer wieder hochkommen. Und was ja immer wieder hochkommt, ist das Thema Orgasmus. Und ich hatte jetzt eine US-Studie gefunden, laut der 95% der Männer beim Sex mit einer Frau regelmäßig zum Orgasmus kommen. Aber nur 65% der Frauen, wenn sie mit Männern schlafen. Bei Frauen, die mit Frauen schlafen, ist es ein viel besserer Wert, 86% nämlich. Genau. Was sagen diese Zahlen aus?
Ich finde es schön, dass du auch die Statistik rausgesucht hast, die dann Frauen und Frauen beobachtet. Und das ist auch ähnlich, ich glaube, um die 80-90%, wenn es um Masturbation bei Frauen geht. Heißt, es klappt ja. Es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist, dass Frauen einen Orgasmus bekommen. Rein biologisch und anatomisch gibt es keinen Grund, warum diese, man nennt das ja Orgasm Gap, heißt die Lücke von Orgasmen, diese große Diskrepanz, wieso die herrscht, ist sozial geschaffen. Das haben wir uns irgendwie selber eingebrockt. Und das, da können wir auch selber rauskommen, indem A, penistragende Menschen und Männer dieser Lücke irgendwie erstmal sich bewusst werden und merken, es ist verdammt unfair, dass ich fast jedes Mal komme und die Partnerperson halt auf, ja, nicht zu ihren, auf ihre Kosten kommt. Wo ich auch sagen möchte, so, Orgasmus ist auch nicht das, das Nonplusultra. Mhm. Man kann auch absoluten Spaß haben, ohne dass man zum, zum Höhepunkt kommt. Aber so, ich gönn's halt allen Leuten. Und es gäbe keinen Grund, dass nur 65% der Frauen regelmäßig kommen beim heteronormativen Sex. Wir müssen mehr aufklären, schon viel, viel früher. Und wir müssen auch von diesem Gedanken wegkommen von Penetration ist das, was am Ende den Höhepunkt herbeiführt. Bei Menschen mit Vulva und Vagina ist es häufig nicht so. Die allerwenigsten kommen nur durch Penetration, durch Penis in Vagina und dann ist alles toll. Klitorale, vulvale, anale und Ganzkörperorgasmen sind halt Sachen, wo man sich viel mehr mit beschäftigen könnte. Vor allem als Mann, der sagt, ich habe kein Problem damit zu kommen. Ja, ist doch schön, dann kümmere dich auch darum, dass du ein bisschen Care-Arbeit machst und der anderen Person, die mit dir im Bett ist, die du ja hoffentlich irgendwie eine emotionale Bindung hast und aufbauen möchtest, dass die auch auf ihre Kosten kommt.
Ist das ein Thema gewesen, wenn du Frauen behandelt hast? Oder ist das was, was du dich als Arzt auch getraut hast anzusprechen? Hey, wie sieht es denn aus mit ihren Orgasmen oder so generell Lust?
Es kommt sehr, sehr auf den Kontext an. Das gehört jetzt nicht zu den allgemeinen Fragen, die man fragt, wenn jemand mit irgendwie ja. Brustkrebs oder irgendwas kommt.
Klar.
Aber ich finde, eine Sexualanamnese heißt wirklich gründlich zu fragen, wie sieht es mit Sexualität und Verhütung aus in einer Vorsorge zum Beispiel oder wenn man eine Praxis hat. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, aber wenn man wirklich dieses Beziehungsverhältnis zu PatientInnen hat, finde ich das regelmäßig zu erfragen sehr, sehr wichtig, weil Sexualität und Intimität, vor allem auch emotionale und körperliche Intimität, sind etwas, das unsere Psyche und unser Wohlbefinden sehr, sehr beeinflussen kann. Und da finde ich es sehr, sehr angebracht beziehungsweise notwendig, darüber zu reden. Das große, große Problem ist nur, dass vor allem niedergelassene GynäkologInnen überhaupt keine Initiative dafür haben. Es gibt Leute, die keinen Bock haben, darüber zu reden, mhm. was ich katastrophal finde. Aber es gibt sehr, sehr viele, die viel mehr auch über Verhütung reden wollen würden und über Sexualität und was das mit dem Körper und der Psyche macht, reden wollen würden und aufklären wollen würden. Man kriegt pro Quartal, pro Patientin circa 18 Euro für das gesamte Thema Verhütung, Sexualität und Zweisamkeit. Und das ist nicht zu bewerkstelligen für meine KollegInnen in der Praxis. So, das, mhm. das funktioniert leider nicht.
Boah, ich stelle mir auch gerade vor, also jetzt hast du eben das Beispiel von dir selber gebracht, dass du in deiner Familie erzogen wurdest damit, dass man darüber gar nicht redet. Wenn ich jetzt eine junge mhm. Frau oder junger Mann bin, der so Fragen hat von, wie komme ich, warum komme ich nicht, warum passiert das alles nicht? Toll. Und ich kann mich nicht an meine Eltern wenden, aber habe vielleicht auch nicht den Freundeskreis, in dem das schon offen besprochen wird, dann ist ja eigentlich die einzige Situation, in der ich das noch mit einem echten Menschen vor Ort besprechen kann und nicht auf YouTube oder in einem Buch oder was auch immer. Diese Arztpraxis, in der ich vielleicht einmal im Jahr bin, ich weiß gar nicht, junge Männer ja noch seltener, weil die nicht zu dieser regelmäßigen Absolut. Vorsorge müssen. Und es kostet dann, also ich erinnere mich auch als junge Frau, es kostet halt so viel Überwindung, so ein Thema selbst anzusprechen.
Absolut. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass eine gynäkologische Praxis wirklich ab dem Alter, wo Sexualität ein Thema wird, und das ist viel, viel früher, als wir denken, dass das ein Safe Space ist, wo man einfach auch für Fragen hingehen kann und wo man das Gefühl hat, egal was mein soziales Umfeld und meine Familie sind, das kann man sich ja wenig aussuchen, brauchen junge Menschen einfach ein sicheres Umfeld, um professionell und fundiert über diese Sachen aufgeklärt zu werden. Und das gilt auch für Männer. Wie du schon sagst, es gibt kaum Jungs und junge Männer, die einen professionellen Anlaufort haben, um über sowas zu reden. Und das ist das auch nochmal wieder ganz schambehaftet. Und ich war zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal beim Urologen, einfach weil ich dachte, ey, einfach mal abchecken lassen. Kann ich empfehlen, einfach mal abchecken lassen. Gesundheit ist mega hot, Gesundheit ist super. Wenn man sich um sich selber kümmert, es gibt nichts Geileres.
Stimmt, eigentlich sind wir in so einer Optimierungsgesellschaft und Generation. Alle tracken alles, wollen irgendwie ihre Werte hoch, ob es jetzt irgendwie Glucose oder Proteine oder wie oft war ich laufen, wie viel habe ich gepumpt, wie viele Bücher habe ich gelesen. Also alles wird getrackt und mit Zielen versehen. Und dann trauen insbesondere Männer sich kaum zur Vorsorge. Wie erklärst du dir das? Ist das eine Angst oder ist das Scham oder so Sorge, oh Gott, was, wenn ich da was Schlechtes erfahre? Woran liegt das?
Hast du perfekt beschrieben. Ich glaube, alles drei. Ich glaube, die Art und Weise, wie auch so diese Erwartungen von Männern in Richtung Sexualität gehen, der harte, penetrative zu sein, der Eroberer zu sein, wenn dann da ein vermeintliches Problem oder eine Sorge oder ein Thema auftritt, dann ist es von dem, was ich mitbekomme aus männlichen Kreisen, ist es sehr, sehr schwierig für die Leute, sich mitzuteilen in ihrem eigenen Freundeskreis, weil man auch Scham und Angst verspürt. Und gleichzeitig ist es wie in sehr, sehr vielen anderen Vorsorgen so, dass ganz viele Menschen einfach befürchten, wenn ich da hingehe, dann finden die vielleicht was. Und wenn die was finden, könnte das auch böse sein. Und wenn das böse ist, ich weiß nicht, was da mit mir passiert. Und ich verstehe diese Angst absolut und das ist eine reale Angst, aber am Ende des Tages, so, wir können nichts Schöneres machen für uns in unserem Leben, als zu sagen, wir trauen uns, auf uns selber zu achten und in Vorsorgen zu gehen und uns mal eine Pause zu gönnen und für unsere Gesundheit einzustehen. Es gibt nichts, was man mehr optimieren könnte. Es ist scheißegal, wie viele Schritte am Tag du machst oder wie dein pH optimiert ist oder ob du Longevity irgendwas einnimmst jeden Morgen. So, es geht um Wohlbefinden und es geht um körperliche Autonomie und Sicherheit. Und das ist so das Wichtigste für mich.
Körperliche Autonomie ist ein gutes Stichwort, weil eine der so Debatten, die ich mir hier im Vorfeld notiert hatte, ist auch Verhütung. Und da habe ich jetzt nochmal gedacht, die Pille war ja vor ein paar Jahrzehnten so das große Freiheitsversprechen für Frauen. Also körperliche Autonomie in a nutshell, in einer kleinen Pille. Und mein Eindruck ist aber, dass sie über die letzten Jahre irgendwie out geworden ist. Und als ich auch da jetzt bei der Vorbereitung mal geschaut habe, habe ich gedacht, ah ja klar, die gesetzlichen Krankenkassen haben total gute Zahlen darüber, weil sie ja bis 22 für die Pille die Kosten übernehmen. Und dann habe ich zum Beispiel Zahlen von der AOK gefunden und die haben festgestellt, dass im Jahr 2015 noch 43% der unter 22-jährigen Frauen und Mädchen sich die Pille haben verschreiben lassen. 43%. Und keine 10 Jahre später, im Jahr 2024, lag dieser Wert nur noch bei 22%. Also er hatte sich fast halbiert. Wie ist das zu erklären? Also von diesem großen Freiheitsversprechen weg zu, weiß ich nicht, und jetzt nur noch ein Fünftel der jungen Frauen, die das in Anspruch nehmen.
Ey, das ist ein komplexes Thema. Ich wünschte, ich hätte so eine Antwort dafür. Es sind auch wieder viele Faktoren. Zum einen war es, als die Pille damals rausgekommen ist, aus feministischer Sicht absolut Hammer und eine absolute Befreiung und Autonomie auch, wie du schon sagst. Man darf die Pille aber mittlerweile auch im Kontext unserer Zeit sehen und sagen, warum sind wir nicht ein Stück zumindest weitergekommen? Es gibt zweite, dritte Generation Pillen, die auch besser sind und auch weniger Nebenwirkungen haben, ja. Aber es ist, finde ich, katastrophal, dass ein Verhütungsmittel, das ja nicht eine Krankheit oder sowas heilen soll. Es geht nicht darum, chronische Erkrankungen irgendwie runterzumachen. Und jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Es gibt kein Medikament, was nicht auch eine andere Wirkung hat. Und natürlich werden auch Verhütungsmethoden Nebenwirkungen haben. Aber es kann nicht sein, dass wir seit Jahrzehnten ein Verhütungsmittel, eine Pille haben, die so stark in den Hormonkreislauf und so stark in das Leben, in die Psyche von gebärfähigen Personen eingreift. Und da wehren sich die Menschen jetzt gegen, zu Recht auch. Ich will die Pille gar nicht verteufeln. Für viele Erkrankungen wie Endometriose, Adenomiose, PCOS sind das teilweise die einzigen Methoden, die wir haben. Aber da ist, finde ich, genau das Problem. Wieso haben wir nicht bessere Verhütungsmittel für Frauen? Aber wieso haben wir auch nicht viel, viel mehr Alternativen für Männer? Zum Glück gibt es jetzt verschiedene Gels, die man auftragen kann und so ein kleiner Ballon, den man in den Samenleiter implantieren kann, Wärmemethoden und sowas. Das kommt alles in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Aktuell Kondom oder Samenleiter durchschneiden. So mehr Optionen bleiben da nicht. Warum wird daran nicht geforscht? Warum sind die Medikamente, die eigentlich rauskommen könnten, werden nicht finanziert, weil Pharma gewinnt dadurch kein Geld und am Ende ist es wieder alles Geld, weil seit Jahrzehnten wird so viel Geld auch mit der Pille gemacht. Wozu was Neues erfinden? Wieso wird nicht neu geforscht? Wieso wird nicht politisch etwas unternommen, zu sagen, okay, es kann nicht sein, dass die allermeisten Menschen die Verhütung wollen, entweder eine ganz, ganz kleine Bandbreite haben an Optionen, die sehr, sehr starke Nebenwirkungen haben, oder sie müssen aus eigener Tasche Hunderte von Euro bezahlen, um das besser zu machen. Wo kommen wir hin, wenn Gesundheit etwas ist, was zum Luxus wird und was man sich nur leisten kann, wenn man gut verdient?
Vielleicht, ich habe hier noch Fragen zu diesem politischen Thema, ja. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch schon Lust, bei Deutschland 3000 ab und zu wechsle ich mal den Gang und habe so ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei.
Hammer.
Gut.
Ich gehe auch immer, du fragst Fragen, ich war gerade auch so, okay, es ging eigentlich um Pille und ich habe wieder Kapitalismuskritik gemacht. Ich schweife immer ab, wenn ich irgendwo abhaue, so hol mich wieder rein.
Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, hatte das noch nie, dass ich eine Entweder-Oder-Frage gehabt habe, wo ich dachte, nee, die will ich nicht stellen. und zwar ist das eine, die wir aber regelmäßig stellen, wenn wir eine schwangere Frau treffen, nämlich Junge oder Mädchen, was wird's denn? Und ich denke selber immer, ich verstehe gar nicht, also würde ich mich jetzt über eine Antwort mehr freuen als über eine andere? Nein. So, und trotzdem will man, also man will irgendwie, man denkt so, ah, du bist schwanger. Was frage ich denn jetzt, um auszudrücken, hey, ich freue mich mit dir, ich interessiere mich. Was würdest du sagen, sind bessere Fragen, die man einer schwangeren Person stellen kann, wenn man so sagt, ey, stark, tolle News, Follow-up-Question.
In dem Kontext, dass zum Beispiel eine gute Freundin von dir schwanger ist, du weißt das, du weißt auch, dass sie sich darüber freut, ist eine gewollte Schwangerschaft. Ich finde, das Schönste, was man machen kann eigentlich, ist zu sagen, ey, ich freue mich für dich, wie geht's dir und brauchst du irgendwas? Und das Tollste, was du machen kannst, ist wirklich zu sagen, ey, ich komme vorbei nächste Woche, du musst nichts vorbereiten, ich helfe dir ein bisschen im Haushalt und bringe irgendwie eine vegane Lasagne mit und dann habt ihr für 2 Tage was zu essen. Diese schwangere Person wird sich so verdammt freuen und sich daran erinnern, du glaubst gar nicht.
Sehr gut, ja, das ist doch jetzt direkt notiert. Okay, und ab jetzt darfst du wirklich dich immer nur entscheiden bei den Entweder-Oder-Fragen.
Das ist so schwer für mich, du glaubst gar nicht.
Ja, du kriegst einen Joker, aber wenn der weg ist, ist er weg, Mertschan.
Okay.
Was guckst du lieber, Basketball oder Fußball?
Basketball, 100%.
Ja, du hast eben schon gesagt, du wolltest mal Profispieler werden, ne?
Ich habe die Jugendbundesliga gespielt und dann waren alle auf einmal 2 Meter groß. Das ist, ja, okay, ist eine Wunde, aber ich liebe trotzdem Basketball. Heikle Frage. Okay, 1,77. Sorry. Nein. Aber ich habe kein Problem damit.
Im Basketball wahrscheinlich heikel dann, ne? Oder einfach viel schwieriger.
Ich glaube, das war ein Wink vom Schicksal oder was auch immer das Universum mir damit sagen wollte. Andere Sachen sind für mich bestimmt und ich bin sehr froh, dass ich nicht im Basketball gelandet bin, sondern genau das mache, was ich mache.
Jetzt ist das Ding, ich habe meine vorherigen Gäste geben mir immer eine Frage mit für den nächsten Gast. Mein letzter Gast war Said Idris Hashemi, der nicht wusste, wer hier als nächstes sitzen würde. Und er hat mir aber auch eine Frage für dich mitgegeben. Und ich bin gespannt, was du jetzt damit anfängst. Denn er hat gefragt,
was denkst du, wer bei der nächsten WM gewinnt?
juckt mich erstmal nicht, muss ich sagen. Aber
ich habe es befürchtet.
Ich hoffe, irgendeine Mannschaft, von der man es nicht erwartet. Ich mag so Underdog-Stories. Ich mag so, wenn jetzt nicht die Favoriten irgendwie einfach das Ding holen, sondern ein Team mit Herz, sagt man in Köln.
Ja, das heißt, da könntest du dann auch temporär Fan werden, wenn die sich auf einmal vom Viertel ins Halbfinale vorkämpfen und so.
Voll. Da bin ich mit der Energie mit. Also da lass mich auch hinreißen, das ist gar kein Problem.
Telefonieren oder Sprachnachricht?
Mittlerweile eher telefonieren tatsächlich.
Kika oder Super RTL?
Super RTL. Damals.
Was hast du Super da am liebsten RTL geguckt?
Hui, was gab's denn? Ich glaube, Disneys große Pause lief auf Super RTL. Das war heftig. Das war richtig nice. Prägende Zeit. Was gab's denn noch da? Ich habe schon früh einfach Erwachsenenserien geguckt, muss ich sagen.
Ah.
Auf Super RTL kam auch Weihnachtsmann und Co. KG, auch legendär.
Stimmt. Ja. Und das heißt, dann hast du so heimlich Erwachsenenfernsehen geguckt oder haben deine Eltern dich einfach machen lassen?
Ich glaube, denen war das egal.
Okay.
Ja.
Was fiele dir leichter, ein Jahr ohne Decke schlafen oder ein Jahr beim Essen schweigen müssen?
Ohne Decke.
Das wäre leichter für dich?
Ja, das wäre, glaube ich, leichter für mich. Mir ist eh tendenziell immer eher warm. Ich bin so ein sweaty guy. Deswegen, ich liebe aber Essen. Ich liebe für andere Leute kochen. Ich liebe Essen teilen und mit all dem, was da irgendwie passiert am Essenstisch, irgendwie eine Community und Gesellschaft und Gemeinschaft zu schaffen. Deswegen, ich glaube, ich könnte nicht einfach schweigen beim Essen.
Und dann lieber selber kochen oder essen gehen?
Lieber selber kochen.
Ich habe es mir. Du, das musst du jetzt auch einmal einordnen, weil kann es sein, dass du auch mal fast eine Fernsehkochkarriere eingelegt hättest? Also irgendwo zwischen Basketball und Arzt, dass da noch was war, ja. Was ich vielleicht ja. auf YouTube gefunden habe, auf einer Sprachbank, die ich nicht verstehe.
Auf Türkisch, ja.
Ja, du hast beim Masterchef mitgemacht in der Türkei.
Das ist richtig, ja.
Wir recherchieren bei Deutschland 3000 ja in alle Richtungen. Und das hier haben wir auf YouTube gefunden, auf dem Kanal von Masterchef Türkiye.
Hayır şefim, tavuk göğsünü tamamen burada pişiriyorum, cevizlerimi burada kavuruyorum.
E kadar gelmiyor zaten.
Teşekkürler şefim.
En azından iyi bir başlangıcı diyelim.
Aynen öyle.
Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber am Ende hatte ich auf jeden Fall Hunger.
Wie kam es dazu und wie weit bist du gekommen?
Für den Kontext, ich mache sehr viele Sachen einfach, weil ich das Gefühl habe, warum nicht? Und das nennen wir dann in meinem Freundeskreis Sidequest. Und ich sidequeste einfach viel. Und ich mag das. Ich habe auch mal angefangen, Musik zu produzieren und verschiedene Sachen. Naja, als ich im Studium angefangen habe, ich bin mit 17 ausgezogen und meine Mom hatte ganz, ganz große Angst, dass ich verhungern werde. In Essen. Wo es ganz, ganz viel zu essen gibt. Und ich habe dann ihr immer wieder Fotos von dem, was ich gekocht habe, geschickt. Und sie war so, ja, okay, ich habe keine Sorgen mehr, aber ist doch nicht so alleine.
Süß.
Und dann habe ich immer mehr auch FreundInnen eingeladen und meinte so, ich koche, ihr bringt Wein mit oder irgendwie, wir machen uns einen schönen Abend. Und habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht und dass ich auch sehr kreativ sein möchte in dem. Und ich hasse es, nach Rezept zu kochen. Habe dann mit meinen Eltern Masterchef Türkei geguckt, als ich bei denen in der Heimat war. Und das guckt wirklich jede Person dort. Meine Tante, meine Oma und ihre Nachbarin, alle. Und als Witz haben die gesagt, ja, du kannst da ja mitmachen, wenn du fertig bist mit dem Studium. Und ich dachte so, ja, warum nicht? Hab mich dann angemeldet, bin eine Runde weitergekommen, die erste Folge. Und in der zweiten dann nicht, weil das war so eine Mystery Box und man musste Panna Cotta kochen und ich kann keine Desserts. Ich habe keine
das
Ahnung,
hab
wie
ich gesehen.
Man backt und
das habe ich gesehen, wie diese, das sieht man auf YouTube, wie diese Box gelüftet wird und ihr steht davor und sagt, was?
Ja, aber.
Oh, fies, direkt Dessert.
Ach, aber es war besser, weil die haben mir gesagt, wäre ich noch eine Runde weitergekommen, hätte ich mein Handy und sowas abgeben müssen. Und dann landet man in so einem Big Brother Haus, wo man die ganze Woche von morgens bis abends kocht, aber mit Kameras und irgendwie keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt hat. Und ich war so, nee. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich meine letzte Prüfung abgegeben. Ich will ein bisschen Freiheit haben, ich will nicht eingesperrt sein.
Mhm. Okay, und wenn ich dann zurück in den Entweder-Oder-Modus switche, jetzt so spontan, fällt es dir leichter, unter Druck zu kochen, wie in dieser Sendung, oder unter Druck zu heilen, wie in der Notaufnahme?
Oh. Kochen ist deutlich leichter. Auch wenn da was schief läuft am Ende des Tages.
Ja, klar.
So, ich kann es entweder nochmal neu probieren oder ich kann dann doch irgendwas bestellen. Ich muss aber sagen, den Vergleich habe ich sehr, sehr häufig auch selber in meinem Kopf gemacht. Ich versuche gerade ein langsameres und achtsameres Leben zu leben, weil ich gemerkt habe, die letzten Jahre habe ich mich und meinen Körper sehr, sehr vernachlässigt und habe nicht darauf gehört, so, wo meine eigenen Grenzen sind. Hab teilweise ja eine 100%-Stelle im Krankenhaus gehabt mit 24-Stunden-Diensten. Das waren bis zu 80 Stunden die Woche. Hab zusätzlich als Journalist geschrieben für verschiedene Medienhäuser und den Social-Media-Account aufgebaut. Das geht auf lange Zeit nicht gut. Merke aber gerade auch, dass ich ein Stück weit diesen Druck und diese Hektik auch genieße und mag in Dosen. Und da vergleiche ich so die zwei Sachen, die ich handwerklich sehr, sehr gerne mache. Und das ist einmal Kochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch in so einer High-Stress-Sterne-Küche-Sache so für 2-3 Tage, ich glaube, ich würde das heftig genießen. Ich glaube, ich hätte da richtig viel Spaß, bis wieder mein Nervensystem sagt, ey, beruhig dich mal. Aber auch OP. Ich habe so gerne operiert. Und auch wenn es dann ein bisschen bremslich wird, da die Nerven zu behalten und auch in einem doch hierarchischen Ton eigentlich und einem sehr bestimmten Ton miteinander zu reden und trotzdem liebevoll zu bleiben, fand ich irgendwie sehr schön. Deswegen, das sind so zwei Jobs, mit denen ich immer wieder liebäugel, aber weiß, ich glaube, ich bin zu weich dafür. Ich glaube, ich...
Ja, du hast ja eben schon erwähnt, also ich, wenn du drüber sprechen magst, dass es einen Burnout gab, kam der dann auch durch so Klinikarbeit zustande, glaubst du?
Auch. Ich glaube, unabhängig davon, dass ich mir einfach zu viel gleichzeitig vorgenommen habe und mein Anspruch an mir selber zu hoch war, glaube ich, die Art und Weise, wie die meisten Menschen im medizinischen System, und das sind nicht nur ÄrztInnen, sondern auch Pflege und Hebammen und auch Reinigungspersonal und alle, die dazugehören, werden ausgebeutet und ausgenutzt. Es wird dieser Sinn nach Geltung und dieser Wunsch nach Nächstenliebe und humanitärer Hilfe und dieses ich mach das ja, um anderen zu helfen, wird schamlos ausgenutzt von Arbeitgebenden und von Krankenkassen und unserem Gesundheitssystem, um zu sagen, ja, dann geh auch über deine Grenzen, dann arbeite auch, nachdem du, ich habe teilweise 20 Stunden gearbeitet und dann kam ein Notfall und ich muss nachts noch eine Person operieren. Du kannst mir nicht sagen, dass ich irgendwie top of my game bin und fit genug bin, um einen Menschen neben in der Hand zu haben, nachdem ich 20 Stunden nichts gegessen habe, gar nicht geschlafen habe und gerade so stehen kann. So, das geht auf Kosten von uns, aber auch von PatientInnen. Und da komme ich wieder zurück auf, Krankenhäuser müssen Geld machen, weil sonst würde man in 24 Stunden halt drei Leute einstellen und einen Schichtdienst machen und darauf achten, dass man auch Pause bekommt. Aber nein, das ist teurer. Und deswegen finde ich so, es ist nicht zu bewerkstelligen, die Art und Weise, wie medizinisches Personal gerade arbeiten muss und über die eigenen Grenzen gehen muss. Und die meisten kriegen es selber nicht mal mit, dass es so ist. Und man ist in diesem Hamsterrad und es wird sich gegenseitig immer nur noch mehr Druck gemacht. Von wegen, wenn du aber etwas ansprichst oder wenn du sagst, ich kann nicht und dich krank meldest oder irgendwas ist mit deiner Psyche, dann bist du aber ganz, ganz schnell der Feind, weil du bist ja dann faul und du kriegst es irgendwie nicht geschissen zu funktionieren. Und das sind so Sachen, die tief, tief eingebrannt sind in den Gehirn von allen seit der ersten Uni-Vorlesung im Medizinstudium, zu sagen, man muss funktionieren und es ist normal, dass ihr leidet und ihr werdet jetzt im Studium leiden und dann auf der Arbeit werdet ihr auch leiden. Jetzt habt ihr die Chance auszusteigen, aber es wird nicht geil, weil uns ging es damals auch schon nicht gut, euch soll es auch nicht gut gehen, was ich gar nicht verstehe, aber ja, es wird einem eigentlich aktiv am Anfang des Studiums gesagt, wenn du irgendwas anderes hättest, was du dir vorstellen kannst, mach das andere. Aber niemand von uns hat drauf gehört. Alle waren so, nein, ich will Arzt werden, ich will Ärztin werden, das ist voll cool. Du sagst es einfach nur so. Es ist tough, es ist wirklich tough und ich bin dankbar für alle, die im medizinischen System arbeiten und habe aber für mich gemerkt, ich komme mit dem Druck und mit auch den Personen, wo ich in Köln gearbeitet habe, muss ich sagen, gegen Ende meiner Zeit wurde ich gemobbt und habe das mental nicht mehr hinbekommen und habe aktiv auch gesagt, dass ich nicht mehr kann. Aber es war scheißegal, weil am Ende des Tages geht es darum, diesen Dienst zu besetzen. Es geht nicht darum, ob es mir in Wochen und Monaten besser geht oder ob die Person Mitleid mit mir hat, der ich das mitteile. Und ich sage nicht, dass das herzlose Menschen waren. Aber es geht darum, dass die ganze Station und die Kreissäle und die Notaufnahme am nächsten Morgen besetzt sind. Und wenn ich mich dann krank melde, dann bin ich der Sündenbock, dann bin ich der Feind. Und ich verstehe es auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich mir so, ich will einfach nur, dass dieses System verändert wird. Und ich will einfach nur, dass ja, wir nicht mehr in dieser Position sind, sagen zu müssen, wenn du nicht kommst, dann kommt niemand und dann sterben Menschen, komm lieber krank. Und wenn ich das gehört bekomme als chronisch depressive Person, ich weiß nicht, ob ich krank, nicht nur körperlich, sondern mental auch krank, verantwortlich sein sollte für 24 Stunden für Menschenleben. Wenn das deine Idee von Gesundheitsversorgung ist, dann muss ich aber gewaltig was ändern. Und dafür versuche ich irgendwie meine Stimme stark zu machen und auch politisch mich einzusetzen und irgendwie zu sagen, es schön, dass das geklappt hat einigermaßen die letzten Jahrzehnte, aber nicht mehr. Und dass wir dieses System so normalisieren, dass aktiv die Leute, die sich dafür einsetzen und die so einen Job gewählt haben, so einen tollen Job, krank machen, ist halt so schlimm, weil wer soll's dann machen? Wer soll's, also am Ende, wir haben bald keine Menschen mehr, die sich das antun wollen.
Was müsste passieren, damit das besser wird? Und ich meine jetzt nicht, wir malen das Krankenhaus als Luftschloss mal so in den Himmel, sondern gibt es Beispiele, vielleicht aus anderen Ländern und Systemen, was wir in Deutschland lernen und übernehmen könnten, damit das besser wird?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es geht sehr, sehr viel auch darum, dass man von Anfang an ein realitätsnahes Bild von dem Job zeichnet. Nicht nur für Menschen, die potenziell da reingehen wollen, sondern auch für die Gesamtgesellschaft und zeigt, das, was da passiert und das, was man mitbekommt als Patientin, ist nur ein Bruchteil von dem, wie krank dieses System eigentlich ist. Und ich erhoffe mir, dass dadurch auch dann politischer Wille gestärkt wird, etwas zu ändern. Und da sehe ich großes, großes Potenzial, einfach zu sagen, okay, wir brauchen ganz, ganz viel Pflegekräfte. Wir sind so unterbesetzt, was Pflege angeht. Ich würde mich aber auch heutzutage nicht entscheiden, in die Pflege zu gehen, wenn ich höre, mit was für Schichten, was für einem Druck, mit was für fehlender Ausbildung und Einarbeitung die Menschen in den Job starten. Und wenn man Lehrpläne und Leitlinien und auch die Umstände, mit denen Leuten arbeiten, verbessert, dann wird es automatisch zu einem attraktiveren Job, den Menschen auch gesünder und länger ausüben können. Und auf der ärztlichen Seite finde ich halt, vor allem in Deutschland gibt es extrem viel Bürokratie, vor allem in Fächern wie der inneren Medizin hat man viel mehr Zeit am PC verbracht als wirklich im PatientInnenkontakt. Und da ist es auch so ein Ding von, lieber schützen wir uns vor Klagen und lieber dokumentieren wir so, dass wir noch mehr aus diesen Fallpauschalen Geld ziehen können und dokumentieren so gut wie möglich, anstatt dass wir wirklich auf eine empathische Art und Weise PatientInnenversorgung machen können, weil beides gleichzeitig auf 100% geht halt nicht. Das wird nicht funktionieren.
Ich glaube, den Begriff Fallpauschale musst du einmal einordnen, was das ist.
Ach ja, genau. Das ist eine der unsinnigsten Sachen, die in den letzten Jahren im deutschen Gesundheitssystem beschlossen worden ist. Es gibt einen Katalog im Prinzip, wo die gängigsten Erkrankungen drinstehen. Man kriegt einen Pauschalbetrag, zum Beispiel das Krankenhaus kriegt einen Pauschalbetrag für die Behandlung eines Oberschenkelbruchs. Man ist gefallen, hat sich den Oberschenkel gebrochen und dann gibt es eine Fallpauschale, die das Krankenhaus dann für die Behandlung bekommt und für die verschiedenen Prozeduren, die dann gemacht werden. Wenn das eine Schmerztherapie ist, gibt es dann für das Bein verschiedene Pauschalen, wo man so und so viel Geld bekommt. Für die OP von dieser Fraktur gibt es dann verschiedenes Geld. Und die Menschen, die sich dann dahingesetzt haben und gesagt haben, okay, eine Hüft-OP zum Beispiel, gibt um ein Vielfaches mehr Geld als eine Geburt oder Krebsbehandlungen oder verschiedene andere Sachen. Heißt, es wurde aufgewägt, was ist uns mehr Geld wert versus was ist uns weniger Geld wert in der Behandlung und in der Gesundheitsversorgung von Menschen. Und das finde ich extrem pervers. Ich unterstelle das wirklich keinen Menschen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Die haben immer nur nach medizinischem Interesse und nach Leitlinien gearbeitet. Aber es gibt Krankenhäuser, die sagen, ey, wir sind fast in den roten Zahlen. Lieber die eine OP mehr machen, die die Person vielleicht nicht unbedingt braucht, um halt wieder profitabler zu werden. So eklig sich das auch anhört. So, ich will nicht, dass das profitabel ist, aber so funktioniert leider dieses Fallpauschalensystem. Und das ist auch genau das, was ich eben gesagt habe mit diesen 18 Euro pro Patientin in der Praxis. Auch Praxen funktionieren mit Fallpauschalen, mit gedeckelten Budgets. Heißt, für gesetzlich Versicherte hat man einen bestimmten Rahmen, den man ausgeben kann und den man einnehmen kann von den Krankenkassen. Man ist eigentlich selbstständig, aber angestellt quasi von den Krankenkassen. Und wenn der einmal verbraten ist, dann ist alles andere, was man an Beratung, an Behandlung, an Medikamenten, an Sprechstunden, an Impfungen macht, macht man umsonst. Und es ist ein Ding der Vergangenheit, dass vor allem niedergelassene ÄrztInnen irgendwie sich 3-4 Porsches leisten können. Ich kenne viele GynäkologInnen, die gerade so ihre Praxis rückfinanzieren können und sagen, ey, ich mache fast Minus damit, aber es gibt keine andere Praxis im ganzen Dorf oder in der ganzen Stadt. Und das finde ich so, so, so traurig, dass diese Diskrepanz auch herrscht von so, wieso muss man sich überlegen, wenn ein Krankenhaus unter 1000 Geburten pro Jahr macht, dass man diese Geburtenstation schließt, weil sie nicht mehr profitabel ist und da lieber eine Orthopädie reinballert, weil man Hüften und Knie operiert, weil das mehr Geld reinbringt. Aber im gesamten Stadtgebiet gibt es dann keine Kreissäle und keine Notversorgung mehr für gebärende Personen. Das erschließt sich mir nicht.
Wie könnte man das ändern? Also wer ist es, die Fallpauschalen zum Beispiel festlegen? Welche Rolle spielen Versicherungen dabei? Und wie könnte man anders, also wie könnte man buchstäblich gesündere Anreize setzen für Praxen, für Kliniken, um dieses Gesundheitssystem ein bisschen gesünder zu machen aus deiner Sicht?
Ich glaube, wenn wir jetzt heute in diesem Podcast darauf kommen und eine Lösung finden, dann wäre es perfekt, dann wäre es richtig gut. Dann rufe ich gleich Leute im Bundesgesundheitsministerium an und sage, ey, Eva und ich haben es gelöst einfach. Gar kein Problem, wir sind drauf gekommen.
Das wäre so schön.
Ich glaube, das Wichtige ist, das interdisziplinär zu sehen. Also bisher ist es sehr, sehr viel so, dass in diesen Gremien Menschen sitzen, die irgendwie Gesundheitsökonomie studiert haben oder früher mal in Krankenhausleitungen saßen oder früher mal Chefärzte waren. Meistens diese ganzen Gremien Männer, muss man einfach wieder so sagen. Und die in der akuten PatientInnenversorgung aktuell wenig Bezug haben. Und das ist das große, große Problem von dieser administrativen Leitung. Das wäre viel besser, wenn man sagt, an diesem Tisch, und ich stelle mir einen ganz langen Tisch vor, sitzen halt sowohl PatientInnenvertreter als auch Menschen aus der Pflege, als auch Menschen aus dem Studium und auch Betroffene von Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen und auch SoziologInnen und auch PolitikerInnen und auch ÄrztInnen und auch verschiedenste andere Leute, damit man so viele Perspektiven wie möglich reinbringt und sagt, ah, okay, nicht das Wichtigste ist, dass wir irgendwie Geld machen, sondern dass wir eine Balance finden, weil ich weiß, ich bin todeslinks und ich träume davon, dass das Ganze irgendwie nicht mehr mit Geld funktionieren müsste. Ich weiß aber auch, dass es nicht realistisch ist und ich weiß auch, dass am Ende des Tages doch irgendwie Profit das ist, was die Welt antreibt und leider auch das Gesundheitssystem. Aber man kann ja eine Balance finden, man kann es ja irgendwie ein bisschen besser machen. Und das finde ich so, dieser interdisziplinäre Austausch ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, selbst wenn wir sagen, wir wollen so viel sparen wie möglich, ist das, was wir gerade machen, absolut hinderlich. Schauen wir auf mentale Gesundheit zum Beispiel. Wir haben viel zu wenig Therapieplätze für die Menschen, die sie gerade bräuchten. Wir können aber kaum mehr Therapieplätze finanzieren und können kaum mehr TherapeutInnen irgendwie unterbringen. Aber wir müssen unbedingt vor allem in mentaler Gesundheit auf Prävention setzen. Ganz, ganz früh schon sagen, wenn wir verhindern, dass Menschen überhaupt in diese Situation kommen, um eine Therapie zu brauchen, dann haben wir auch weniger Kosten, weniger Krankheit, weniger Arbeitsausfälle aufgrund dieser Kosten. Und alles ist besser am Ende des Tages. Aber Prävention ist sehr, sehr unsexy, weil es sehr, sehr ungreifbar ist.
Ja, es ist nicht messbar, oder es ist viel schwerer messbar, was nicht passiert.
Es ist keine Schlagzeile.
Ne? Oder was,
genau,
ja,
eben.
Ja, auch das.
Eben.
Ja. Apropos Schlagzeile, ich habe im Vorfeld auch nochmal geschaut, was macht jetzt eigentlich die Politik? Und im Koalitionsvertrag, im aktuellen, von der aktuellen Regierung, da steht was drin, was so vorher, glaube ich, nicht drin stand. Nämlich, dass medizinische Vorsorge, Behandlung und Forschung geschlechts- und diversitätssensibel, inklusive queere Menschen, gestaltet werden sollen. Und jetzt steht da, jetzt zitiere ich direkt da, und wir berücksichtigen dabei die speziellen Bedürfnisse in jedem Lebensabschnitt aller Geschlechter, zum Beispiel Geburt und Wechseljahre, sowie spezifische Krankheitsbilder wie Endometriose, Brust- und Prostatakrebs. Wir entwickeln das Gesundheitswesen und die Pflegeversorgung barrierefrei und inklusiv weiter. Wo siehst du davon schon eine Entwicklung?
Noch keine, muss ich sagen. Also es ist wunderschön, dass es da drin steht, endlich, mit einem großen, großen Kampf. Also ganz viele Menschen setzen sich seit Jahrzehnten noch viel stärker, als ich das jemals könnte, für genau diese Themen ein. Sei es eine geschlechtssensible Behandlung von Frauen, weiblich gelesenen Menschen und queeren Menschen, als auch dieses Thema von die Leute dort abholen, wo sie sind und diskriminierungsfrei behandeln, als auch Geburt und Wechseljahre überhaupt, das Wort Wechseljahre in dieser Schrift zu haben, ist so, so, so wichtig. Ich war im Januar noch in Berlin im Bundesministerium für Familie, Gesundheit, dies und das. Ich vergesse immer den Namen. Und da starten wir quasi in einem Fachgremium und in einer ExpertInnenrunde den Anlauf, das wirklich politisch jetzt endlich mal auf den Plan zu bekommen, zu sagen, mehrere Millionen Menschen sind aktuell in den Wechseljahren oder kurz davor und es ist ja nicht etwas, was aufhört. Auch junge Menschen werden dann da reinkommen. Mhm. Und dass da so eine riesen Lücke ist in der Versorgung, in der Aufklärung und in allem, ist sehr peinlich für ein Land wie Deutschland, finde ich. Weil es ist nichts, was wir wissenschaftlich nicht lösen könnten. Wir schauen einfach nur nicht drauf. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass solche Runden auch etabliert und finanziert werden, auch durch den Staat. Und auch, dass Gesetzesentwürfe entstehen, um zu sagen, wir müssen etwas ändern. Und auch in Sachen Endometriose und Frauengesundheit wurden jetzt, ich glaube, 11 Millionen nochmal bewilligt. Das Problem ist aber, es wird kaum hinterher geforscht, wo landet dieses Geld. Und es ist für Wechseljahre, Endometriose, Geschlechtsmedizin und viele andere Sachen, es ist ein großer Pott. Und meistens nehmen sich die Etablierten, die Forschung sowieso schon irgendwie haben, nehmen sich dann den Großteil davon. Und Wechseljahre, wenn das 1 Million bekommt, wäre ich schon sehr, sehr happy.
Aber das klingt,
mit einer Million kann man kaum Forschung machen.
Aber es klingt, als hättest du da in Berlin an so einem langen Tisch gesessen, der so multidisziplinär besetzt ist, wie du ihn eben in einem anderen Kontext beschrieben hast. Also sowas gibt es allmählich.
Genau. Und ich finde es schön, dass das immer mehr Anklang findet, weil das gab es auch schon früher, aber das war aus Eigeninitiative. Und das waren Menschen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich bin froh, dass das mittlerweile echt, vor allem auch das Thema geschlechtssensible Medizin und diversitätssensible Medizin, so viel in den Diskurs rückt. Weil es ist peinlich, dass wir seit Jahrhunderten den weißen Heterozismann als Normkörper betitelt haben und sagen, okay, alles andere soll sich einfach daran orientieren. Es ist schlimm, dass Frauen dieselbe Dosis von Schlafmedikamenten zum Beispiel bekommen und dann am nächsten Tag Autounfälle passieren, weil das einfach eine zu hohe Dosis war und weil wir nie an Frauen dieses Medikament erforscht haben. Oder dass Herzinfarkte 7-mal häufiger fehldiagnostiziert werden bei Frauen in der Notaufnahme. Oder dass schwarze Mütter 3-4-mal häufiger unter Geburt sterben aufgrund von rassistischer Diskriminierung. Das sind alles Sachen, die nicht mit Biologie oder so Anatomie zu tun haben. Das hat alles damit zu tun, wie wir auf Menschen und Gesundheit gucken und welche Menschen wir priorisieren und welche nicht. Und das könnte sich halt ändern. Das haben wir uns ausgesucht.
Ich denke gerade die ganze Zeit so, was ein Downer, dass wir hier quasi, oder also, ne,
aber das passiert mit mir sehr häufig. Die Themen.
Was ist jetzt, wenn, also alles, was du beschreibst, ist ja eigentlich was einen eher davon abhält, in einem Krankenhaus Hilfe zu suchen, wenn es einem richtig schlecht geht. Oder, also du hast gerade viele Beispiele genannt und Endometriose, die oft erst 7-10 Jahre nach Erkrankungen oder nach den ersten Symptomen diagnostiziert wird, ist ein weiteres von Patienten und Patientinnen, die sagen, ich habe entweder Angst vor dem Krankenhaus, weil da läuft nicht alles gut, oder mein Arzt, meine Ärztin nimmt mich nicht ernst. Viele Leute landen dann im Internet, ne? Weil sie nicht mehr die Profis aufsuchen. Wo findet man denn online gute medizinische Informationen?
Ich möchte es gerne noch mal kurz einordnen, weil ich verstehe, dass Menschen im Internet landen. Ich verstehe, dass diese begrenzte Zeit zum Beispiel für eine Verhütungsaufklärung lässt eine riesen Diskrepanz da. Herrscht eine riesen Lücke zwischen dem, was wir schon haben und was wir sollten. Und um diese Lücke zu schließen, weil das Gesundheitssystem und unser Bildungssystem einfach nicht geschissen bekommt, suchen Leute Rat im Internet, was ich nicht verwerflich finde. Was ich extrem verwerflich finde, ist Menschen, die diese Angst und die Furcht und diese Lücke ausnutzen, um daraus Profit zu schlagen, um zu sagen, ich bin Hormonexperte, ich bin Verhütungsguru, ich bin Geburtscoachin, ich bin dies und das. Und es sind in 90% der Fälle fällt das in eine sehr esoterische Bubble, die mit der Angst dieser Menschen spielen und ein Heilmittel versprechen oder einen Kurs versprechen oder irgendein Coaching versprechen, mit dem dann diese Lücke geschlossen werden kann. Das finde ich absolut verwerflich und ich finde es auch nicht okay, dass das überhaupt erlaubt ist. Weil wenn ich im Internet Videos mache, ich muss penibel darauf achten, was ich sage, weil sonst könnte ich im Knast landen.
Ja,
gerade und meine Erlaubnis als, wegbekommen. Ne? Ja, genau. Ja. Ich darf keine Werbung machen für Medizinprodukte oder Heilmittel. Ich darf nicht Unwahrheiten verbreiten. Aber wer nicht in dieser ärztlichen Funktion ist und wer nicht approbiert ist, darf im Internet alles verzapfen, was er oder sie möchte.
Ja,
was ich sehr, sehr schlimm finde. Und das sorgt halt für noch mehr Unsicherheit. Und es steht halt im gleichen Feed,
ne? Also genau. Vor oder nach deinem Video kann mir halt sowas ausgespielt werden. Ja.
Und das ist halt das Schwierige für Menschen, die verzweifelt sind. Stell dir vor, du hast 5 Jahre Endometriose, niemand glaubt dir und du kriegst die Diagnose nicht und dann findest du einen Hormoncoach im Internet, der sagt, ich löse deine Probleme. Dann sind 99 Euro gar nicht mehr so teuer, wenn du glaubst, ey, das könnte mir helfen. Mittlerweile haben Social Media Plattformen angefangen, auf YouTube gibt es zum Beispiel so ein Label unten, da steht dann YouTube Health, dass die Person wirklich zertifiziert ist von der Plattform, dass sie eine medizinische Ausbildung oder ein Studium hat und dass die Informationen dort vertrauenswürdig sind. Darauf würde ich achten, wenn es zum Beispiel dort ist. TikTok und Instagram hat das nicht, wird das auch wahrscheinlich nicht einführen, meine Einschätzung. Und so unsexy das auch klingt, aber unsere Bundesregierung hat ziemlich gute Informationskanäle und einfach mal auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehen. Verschiedene Fachgesellschaften haben Infomaterialien, Broschüren, die alle umsonst sind und alle auch oder fast alle in ganz vielen verschiedenen Sprachen und auch in einfacher Sprache und mit Videos, mit Gebärdensprache zugänglich sind.
Mhm. Ja, das wird mir auch gerade erst klar, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also man kann jetzt halt auch pauschal sagen, informier dich halt nicht im Internet, aber wenn Leute hilflos sind, manche sagen ja auch, ich habe hier nur so ein paar Symptome, ich will jetzt die Praxis nicht belasten, indem ich einfach mal so auf Glück zum Arzt gehe, sondern google dann erstmal rum. Ich glaube aber auch, also auch als Journalistin bin ich manchmal so, nee, wir kommen nicht mehr an gegen diese Massen von Desinformation, von AI-Slop, womit einfach Leute versuchen, Reichweite zu machen und so. Das heißt, es liegt auch so viel Verantwortung inzwischen. Das war früher, glaube ich, anders, aber inzwischen liegt so viel Verantwortung bei jedem und jeder Einzelnen zu sagen, ich check meine Quellen, ich gebe extra Energie dafür, irgendwie zu suchen, wo finde ich denn vertrauenswürdige Informationen. Ein Gedanke, den ich jetzt gerade noch hatte, weil du sagst, du da gehst du ja rein, du versuchst diesem Schwall von Fake News, Desinformation was entgegenzusetzen, weil du eben gesagt hast, du wurdest so gemobbt in deinem Klinikalltag früher. Da stelle ich mir ja vor, also dann, das war so ein Raum, den konntest du verlassen. Und jetzt gehst du aber in dieses Internet, wo ja auch potenziell ganz viel Hate und Kritik auf dich warten. Wie gehst du damit um? Ist das nicht fast noch schlimmer?
Für mich tatsächlich nicht. Ich kenne auch CreatorInnen und Menschen im öffentlichen Leben, die das wirklich in tiefe Löcher katapultiert hat und die mit denen das ganz schlimme Sachen gemacht hat. Wie gesagt, ich versuche gerade auf mich zu achten, aber für mich war das immer eine sicherere Option, weil ich Hut ab wirklich vor allen Menschen, die nicht nur im Gesundheitssystem, sondern gesamtgesellschaftlich sich dafür einsetzen, tagtäglich Diskriminierungsstrukturen anzusprechen und dagegen anzugehen und wirklich in den Konflikt gehen, weil das macht mit der Psyche und dem Nervensystem noch viel, viel mehr, wenn man aktiv in diesem Raum ist und die Konfrontation hat und immer wieder aufklären muss, immer wieder die Person sein muss, die sagt, nein, aber das und das ist falsch und so könnten wir es besser machen und sich einsetzt für die Leute, die keine Stimme haben und die sich gerade nicht für sich selber einsetzen können. Und ich habe gemerkt, im Gesundheitssystem raubt mir das einfach so viel Kraft, dass ich meinen Job gar nicht mehr richtig machen kann. Und ich habe es als deutlich einfachere Alternative für mich gesehen, zu sagen, ich recherchiere das und ich setze mich hin und mache ein Video von meinem Wohnzimmer aus, poste das und dann ist es meine Entscheidung, ob ich in Kommentarspalten und in DMs gehe oder das Handy einfach weglege und sage, ich habe meinen Teil gemacht, was ihr davon haltet, ist eure Sache und dann war es das. Ich habe aber auch das Privileg, dass ich mittlerweile sagen kann, ich muss nicht irgendwie jeden Tag was posten, damit ich irgendwie erfolgreicher bin. Das war am Anfang schon eher so und der Druck war auch größer und da bin ich auch deutlich mehr in Kommentarspalten und in meine Nachrichten gegangen und ich kriege immer noch Todesnachrichten und Morddrohungen und rassistische und queerfeindliche Scheiße, wo ich mir denke, so, es ist so unverständlich und peinlich für mich, weil das Einzige, was ich thematisiere, ist zu sagen, so, Leuten geht's schlecht, weil unser System irgendwie falsch gebaut ist und krank ist. So könnte es denen vielleicht besser gehen und lass uns mal bitte alle gegenseitig lieb haben.
Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, was bleibt unterm Strich für die Leute, die uns hören? Weil sie haben gehört, Krankenhaus ist ein schwieriges System, Ärzte haben nicht genug Zeit für mich, Internet ist voll mit schlechten Informationen. Was mache ich denn, wenn ich oder jemand, den ich liebe, krank ist? Wo kann ich mich noch sicher fühlen? Oder ist am Ende alles doch gar nicht so schlimm in Deutschland? Also
ich finde, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass nicht alles falsch läuft und alles scheiße läuft. Und es gibt Hoffnung. Auch in unserem Gesundheitssystem gibt es Hoffnung dafür, dass man geheilt werden kann. Es gibt verschiedene Chancen leider. Und wir haben heute darüber geredet, dass nicht alle Menschen dieselbe Chance haben. Aber vor allem durch Austausch und durch Empathie und durch Community, dass man sich mitteilt und dass man Hilfe sucht und auch Hilfe bekommt und den Menschen, die weniger haben, hilft, können wir es hinbekommen, meiner Meinung nach, eine gerechtere und fairere Gesundheitsversorgung für alle aufzubauen. Heißt, das, was eigentlich Kinder schon verstehen, es ist eine Ungerechtigkeit und ich helfe, weil ich Empathie habe, brauchen wir viel mehr im Gesundheitssystem, dass wir wieder ganz viele Sachen verlernen, von denen wir denken, das geht nicht anders und so muss es funktionieren und man muss 24 Stunden arbeiten und man muss in der Notaufnahme 5 Stunden warten, damit man behandelt wird und man muss für einen Facharzttermin so und so lange. Das sind Sachen, die nicht in Stein gemeißelt sind. Und wenn wir das alles Stück für Stück angehen und uns laut machen und stark machen für die Menschen, die das betrifft, dann finden wir auch meiner Meinung nach zu einer empathievolleren Medizin. Und das ist einfacher als jemals zuvor. Und das gibt mir halt Hoffnung. Ich merke, dass ganz, ganz viele junge Menschen sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und Lust darauf haben. Ich merke, dass Social Media so viel da auch, so tückig das auch sein kann, ist ein riesen, riesen Sprachrohr. Nicht nur auf die Art und Weise, wie ich das irgendwie versuche, deprivilegierten Menschen eine Stimme zu geben, sondern auch einfach, um sich mitzuteilen und die Stimme hörbar zu machen. Medizin ist nichts, was man über sich ergehen lassen muss, nicht mehr. Man darf das einfordern und man darf auch sagen, ey, das passt mir gerade nicht. Und das ist auch okay so. Man darf sich stark für sich selber machen. In jedem Bereich, aber vor allem in der Gesundheit.
Okay, Mertcan, vielen Dank. Danke, dass du das alles mit mir geteilt und besprochen hast.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war eine gute Stunde mit Dr. Mertcan Uzluer, a.k.a. dem Gynäkologen. Ich hatte bei meiner Recherche zwar schon gelesen, dass er sich als Burnout-gefährdet bezeichnet, aber ich wusste nicht, dass er seit ein paar Wochen gar nicht mehr als Arzt praktiziert. Als wir nach der Aufnahme noch kurz weitergesprochen haben, da hat er mir gesagt, dass er den Klinikalltag jetzt schon vermisst und eines Tages gern zurückkehren würde. Und Mensch, das finde ich einfach richtig schade, dass er damit selbst so ein erschreckendes Beispiel geworden ist für die Missstände im Gesundheitssystem, die er ja schon lange thematisiert und auf die er aufmerksam machen will. Gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie viele andere Ärztinnen und Ärzte uns wohl heute zuhören und was die dazu sagen würden. Also, falls ihr welche seid, wie erlebt ihr das in der Klinik oder im Praxisalltag? Was müsste sich ändern? Schreibt uns dazu gerne mal auf Instagram. Da posten wir ja immer Ausschnitte aus unseren Folgen und freuen uns, wenn darunter auch Diskussionen entstehen. Und das ist sowieso was, das mich an Deutschland 3000 richtig froh macht. Über die Jahre ist hier eine riesige Community gewachsen, die die Folgen teilt, kommentiert, auch konstruktiv kritisiert. Ich habe oft das Gefühl, wir denken diese Themen nochmal kollektiv weiter und daraus nehme ich unheimlich viel mit und mein Team auch. Für dieses Jahr haben wir uns deshalb auch vorgenommen, noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, um mit euch in den Austausch zu kommen, beziehungsweise auch um euch untereinander in Austausch zu bringen. Und die eine ganz große Möglichkeit, von der zumindest ich mir gerade viel verspreche, ist, dass wir einen YouTube-Kanal starten werden. Ich habe es ja gerade schon gesagt, seit langem posten wir Ausschnitte aus den Folgen auf Instagram. Ihr seht dann die Videos und viele Leute fragen immer, wo kann ich denn die ganze Folge sehen? Und bisher war die Antwort halt immer,
gar nicht. Das ändert sich ab dem 1.4., ab der übernächsten Folge. Dann wird Deutschland 3000 auf YouTube in kompletter Länge mit Video verfügbar sein. Wir bauen gerade ein neues Studio. Vielleicht gibt es auch endlich mal ein neues Cover. Und ich bin ganz aufgeregt und freue mich schon, euch das bald alles zu zeigen. Mein Name ist Eva Schulz. In 2 Wochen melde ich mich nochmal mit einer ganz regulären Folge Deutschland 3000. Und bis dahin empfehle ich euch den Podcast Flexikon von meinen Enjoy-Kolleginnen Steffi und Anne. Sie sagen selbst, sie machen einen Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Und sie hatten sogar auch schon mal Merchan zu Gast. Damals ging es ganz konkret darum, wie man cool bleibt beim Arztbesuch. Sie haben ihn dann zum Beispiel gefragt, was man macht, wenn man im Termin pupsen muss. Ja. Also, ich packe euch den Link zur Folge in die Shownotes. Das war's erstmal von mir. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sabine Lebeck, Kim Vanessa Chang, Axel Schöning, Ruby N. Schwital und Dennis Terrey. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Jetzt habe ich zum Schluss noch die Frage, welche Frage willst du denn meinem nächsten Gast mitgeben?
Gute Frage. Ich weiß ja auch nicht, wer die nächste Person ist. Nee. Ne? Mhm. Irgendwie, weil ich gerade so heute Morgen sehr auf diesem Selbstliebe-Trip bin und so richtig merke, ich mache gleich auf jeden Fall eine Meditation. Ich will der nächsten Person fragen, was ist das Liebevollste, was du in den letzten Wochen für dich selber getan hast?
Oh, das finde ich eine super Frage. Danke.
Oder?
Da bin ich gespannt. Da bin ich richtig gespannt, was die Person sagt, aber auch was die Frage mit ihr macht. Ja. So. Voll gut.